Und weiter geht's mit
HBS Magazin.
HBS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, das ABS-Magazin meldet sich zurück. Ihr wisst, jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X zu hören. Und das Studio ist gebrechenvoll sozusagen. Und mein Kollege, der Steven, der hat sich spontan dazugeschlichen und wird mit mir, dem Andi, ich bin übrigens der Andi für euch am Mikrofon, mitmoderieren. Sag doch mal kurz Hallo.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ja, und ich freue mich, dass ich sehr spontan heute auch dabei sein kann bei einem sehr spannenden Thema, das an der Zeit ist und über das wir heute sprechen wollen. Was ist das denn, Andi? Über was reden wir denn heute?
Ja, heute reden wir über ein Thema, was jetzt an diesem Samstag stattfinden wird. Bevor wir aber genau darauf eingehen, möchten wir doch trotzdem noch unseren Gast hier vorstellen. Einmal die Dominique Pauli. Sag doch mal kurz Hallo.
Ja, hallo.
Ja, genau. Die Dominique Pauli ist Fraktionsvorsitzende im Römer der Linken. Und genau, diesen Samstag wird es eine Tagung geben. Das Thema wird sein kommunale Kürzungspolitik in Frankfurt Rhein-Main.
Und da wird es verschiedene Themen geben, die dort besprochen werden. Themenfelder und Dinge, die von der Kürzungspolitik betroffen sind in der Stadt Frankfurt. Und da werden verschiedene Workshops stattfinden. Ich stelle die euch jetzt erstmal kurz vor, einfach anhand der Überschriften, um einen kleinen Überblick zu geben. Und im Anschluss werden wir dann auch nochmal auf all diese Themenblöcke gesondert eingehen. Und zwar wird es losgehen mit bezahlbares Wohnen zwischen Boom und Krise. Das zweite Thema wird sein ÖPNV, Ende eines Erfolgsmodells. Das dritte Thema Kunde-Patient trifft Kaufhaus-Klinikum. Und das letzte Thema Schule kaputt, Schwimmbad weg, Bücherei geschlossen.
Genau, und um nicht zu vergessen, wir haben noch einen weiteren Gast hier im Studio, der wird nichts sagen, aber er wird einfach dabei sitzen und uns zuhören, was für Wörter wir in das Mikrofon reingeben. Das ist hier unser Dieter Strock, Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen.
Genau, um das vielleicht auch noch zu sagen, diese Veranstaltung wird organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen und von dem AK Kritische Geografie in Frankfurt, von dem wir auch schon häufiger mal etwas gehört haben, ATAC AG Kommunen, GEW Bezirk Frankfurt und Fraktion Die Linke im Römer Frankfurt sowie im Main-Taunus-Kreis.
Genau, um jetzt zum ersten Thema zu kommen.
Na, vielleicht erstmal, wann findet denn diese Veranstaltung überhaupt statt? Du hast schon gesagt, am Samstag. Aber vielleicht auch die erste Frage an unseren Gast. Wann genau findet diese Veranstaltung denn statt und wo findet sie statt?
Also wie du eben schon sagtest, Samstag, 17. Oktober. Es geht los um 11, dauert voraussichtlich bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Bockenheim in der Schwelmerstraße in Frankfurt.
Ja, und die wird von 11 Uhr bis 18.30 Uhr gehen. Dann gehen wir mal auf das erste Thema ein.
Genau, würde ich auch sagen. Ich lese erst mal vor, was eure Ankündigung hier im Programm ist. Also Thema bezahlbares Wohnen zwischen Boom und Krise. Hier steigende Mieten und Gentrifizierung, dort Abwanderung und Leerstand. Wie können Kämpfe für bezahlbaren Wohnraum unter derart ungleichen Bedingungen erfolgreich sein? Welcher Spielraum bleibt städtischer Wohnungspolitik zwischen Profitorientierung und Schutzschirm?
Ja, und vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, was genau überhaupt die Problematik für Leerstand, steigende Mieten und Gentrifizierung ist und wie die aktuelle Lage in Frankfurt ist.
Also die aktuelle Lage in Frankfurt, das ist ja kein Geheimnis, ist ziemlich schwierig. Unsere Stadt wächst, wir haben mittlerweile 700.000 Einwohner. Leider ist die Infrastruktur nicht in gleichem Maße gewachsen. Vor allem die Infrastruktur in Sachen Wohnungen. Und da geht es ganz besonders um bezahlbaren Wohnraum. Ich habe mal zwei Zahlen mitgebracht. Und zwar gab es im Jahr 1987 in Frankfurt noch 66.203 geförderte Wohnungen, also sogenannte Sozialwohnungen. im Jahre 2012 gerade mal noch 28.252, also weniger als die Hälfte. Alle anderen sind aus der Sozialbindung gefallen. Das zeigt natürlich, dass die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in Frankfurt ein großes Problem ist. Wir haben zwar eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die eigentlich dafür zuständig wäre, aber die baut auch lieber teure Wohnungen, mit denen sie viel Gewinn macht, nämlich pro Jahr durchschnittlich 50 Millionen. Wir haben also einen eklatanten Mangel an sozialen Wohnungen in Frankfurt. Nicht nur Sozialwohnungen für Menschen, die im Transferleistungsbezug sind, sondern auch für immer mehr für die Mitte der Gesellschaft, also für die Krankenschwester, den Automechaniker und den Polizisten. Da ist ein großes Defizit. Auf der anderen Seite wird gebaut wie verrückt in Frankfurt. Teure Wohnungen, hochpreisige Wohnungen bis hin zu luxuriösen und sehr teuren Studentenwohnheimen. Das fällt also alles auseinander. Es treibt die Spaltung der Stadt immer weiter voran. Wenn ihr euch anguckt, die Statistiken der Stadt Frankfurt, lebt die Hälfte der Bevölkerung in Stadtteilen, die gut ausgestattet sind, und die andere Hälfte in Stadtteilen, die sozial benachteiligt sind. Anders sieht es auf dem Land aus. Dort leidet man eher darunter, dass Wohnraum leer steht, dass Menschen immer mehr in die Städte ziehen, der Arbeit hinterher. Das wollen wir in diesem Workshop auch insofern diskutieren, dass man eben Wohnungsbaupolitik nicht mehr nur städtisch betrachten darf, sondern dass man regional denken muss. Und regional heißt, was Frankfurt anbelangt, ziemlich weit in den Taunus hinein und auch auf den anderen Seiten.
Mhm. Ja, ich erinnere mich da auch noch daran. Wir hatten neulich eine Sendung, da hatten wir die NBO begleitet, also diese Mieterinneninitiative Nordend, Bornheim Ostend. Und Peter Feldmann hielt da auch eine Rede und er sprach da davon, dass er sich auch vor Studenten stellen würde, so am Anfang des Semesters, und ihnen halt auch so sagt, also Frankfurt ist ja irgendwie so das Zentrum der Megametropole Rhein-Main, also auch das ganze Umland gehört dazu, und es seien eben nicht mehr die Zeiten von vor 30, 40 Jahren, wo es problemlos möglich sei, in Bockenheim zu wohnen und zur Uni zu schlendern, und die Studenten sollten sich vielleicht auch überlegen, vielleicht 3 Meter links oder rechts von der Grenze zu wohnen und dann halt vielleicht auch nach Offenbach zu ziehen. Also was jetzt so seine Antwort darauf war, ist eben, denke ich mal, fraglich. Also du hast jetzt die Zahlen ja eben auch genannt mit dem sozialen Wohnraum, mit dem geförderten Wohnraum, der ja auch viel weniger geworden ist. Also jetzt die Frage, die ich dir deshalb stellen mag, also ist das denn wirklich so ausweglos, dass Leute, die weniger Einkommen haben, dann ja jenseits dieser Demarkationslinie, wie Herr Feldmann das nannte, eben nicht im Zentrum zu wohnen? Oder gibt es auch Möglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten, um das zu verändern oder zu verhindern, dass Leute, die einkommensschwach sind, aus dem Stadtkern verschwinden müssen?
Also es ist ja nun nicht so, dass in Frankfurt nur im Stadtkern oder nur im Nordend und in den anderen sehr attraktiv geltenden Stadtbezirken die Mieten so hoch sind. Guckt mal nach Höchst oder sonst wohin. Also bezahlbarer Wohnraum ist in der ganzen Stadt knapp. Und das liegt einfach darin, dass nicht genug vorhanden ist. Viele Wohnungen sind aus der Bindung gelaufen, sind keine sozialen Wohnungen mehr. Es wurden zu wenig neue gebaut und es wurden zu viel teure gebaut. Also wir haben hier ein Defizit. Und das ist deshalb diesem Defizit nicht aus dem Weg zu gehen, indem man sagt, dann zieht eben an die Stadtränder. Die Möglichkeit gibt es nur, wenn überhaupt, sehr begrenzt. Und natürlich ist es meiner Ansicht nach für eine Stadtgesellschaft ungesund, wenn die Armen quasi in bestimmten Vierteln oder an den Rand gedrängt werden und die anderen können sich die schönen Gründerzeitviertel leisten. Das, denke ich, kann auf keinen Fall städtische Wohnungsbaupolitik sein.
Ja, ich habe mich auch letztens mal mit einem unterhalten, da war ich im Reformhaus in der Tat, und habe mich mit dem Verkäufer vom Reformhaus unterhalten. Der hat mir so ein bisschen erzählt, wie das früher war. Also früher war es wohl so, dass die Reichen in den Außenbezirken gewohnt haben und die Ärmeren in der Innenstadt. Ja? Also das heißt, die Reicheren, die sowieso mehr Geld hatten, sind dann in die Innenstadt gegangen, weil die konnten sich das leisten, und die Ärmeren, die sich das nicht leisten konnten, im Stadtkern eher gewohnt haben. Ja? Das hat sich natürlich jetzt mit der Zeit sehr verschoben. Ja.
Dazu kommt auch, dass wir natürlich auch alle immer so Wellenbewegungen haben. Vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren sind viele Menschen aufs Land gezogen. Da haben sie überall Naturgärten gepachtet und Landleben war angesagt mit Kindern im Grün und man ist in die Stadt zum Arbeiten gefahren. Heute ist der Rückzug in die Metropole, also das Zurückgehen in die Metropole angesagt. Das sind auch immer Entwicklungen, die man langfristig gar nicht so vorhersehen kann, aber die sich dann auch wieder ins Gegenteil verkehren können. Heute jedenfalls ist überall knapp mit bezahlbarem Wohnraum in den Städten.
Ja, das fällt ja auch unter dieses Schlagwort Gentrifizierung, das wir ja heute irgendwie noch nicht genannt haben, aber das ja auch schon sehr oft Thema bei uns war und so wie das jetzt gerade von euch geschildert wurde. Also ich denke halt auch, das ist dieser neoliberale Umbau der Städte, den wir zurzeit haben und auch diese Anlagemöglichkeit Immobilie. Also wir sprechen ja auch sehr oft über die Wirtschaftskrise und über die Blasen, die da geplatzt sind. Immobilienkrise in den USA 2008, die das ja auch irgendwie ursächlich in Gang gebracht hat, dass die Krise dann auch in Europa angekommen ist und so weiter und so fort. Und Deutschland und gerade so eine Stadt wie Frankfurt und auch wie sie sich im Moment aufstellt, versucht ja auch durch diese ganzen Neubauten und Luxusbauten jetzt möglichst viel Geld oder Kapital eben zu binden an diese Stadt. Und da soll jetzt investiert werden. Also die Anleger suchen ja auch irgendwie danach. Und ich denke, das hat damit auch viel zu tun, dass jetzt so viele Luxusneubauten hier hochgezogen werden, weil da eben dieses Geld irgendwo hin muss und investiert werden muss. Da stelle ich mir halt jetzt wirklich die Frage, also wenn das jetzt im Moment so Zeitgeist ist und mit der ABG Holding und Herrn Juncker, dem Vorsitzenden, ja genau dieses Programm gefahren wird, das auch umzusetzen, welche Chancen bestehen denn da, dann dagegen auch so wirklich vorzugehen? Also
Welche Alternativen gibt es da?
Gute Frage, deshalb treffen wir uns auch zu dieser Tagung, denn die Untertitel heißen Ursachen, Auswirkungen, Gegenstrategien. Natürlich kann man da was gegen machen. Du hast völlig recht, die Flucht ins sogenannte Betongold ist im Moment Tendenz. Und die Stadt Frankfurt profitiert davon. EZB, die jetzt nach Frankfurt gezogen ist, hat viele Mitarbeiter mitgebracht, die hochpreisigen Wohnraum gesucht haben. Was kann man dagegen machen? Die Politik kann etwas dagegen machen. Wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft, in deren Satzung steht, dass sie dafür da ist, Wohnraum zu schaffen für Menschen, die es auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht finden können. So, und dieser Aufgabe muss die Politik nachkommen und muss die Wohnungsbaugesellschaft dazu bringen, ihre Satzung einzuhalten. Und da sind solche Dinge wie diese Tagung, aber auch die ABG-Kampagne, die in Frankfurt ganz engagiert ist, müssen einfach Druck ausüben auf die Politik, damit die in die Puschen kommen und das machen, wozu sie sich mal verpflichtet haben.
Da habt ihr auch hochqualifizierte Redner, Beiträge, die am Samstag da gehalten werden, eingeladen. Vielleicht kannst du noch mal kurz da was zu sagen.
Ja, also der Hauptreferent in diesem Workshop ist der Herr Dr. Sebastian Schipper. Den brauche ich in Frankfurt, glaube ich, nicht groß vorstellen. Den kennen viele als ausgemachten Kenner der Wohnungsbaupolitik, aber auch der ABG. Dann kommt Andrea Guevara, die ist der Sprecherin des Runden Tisches für bezahlbares Wohnen in Hanau. Und Jürgen Lutz kommt, Mieter helfen Mietern, der ein Lied davon singen kann, welche Probleme in Frankfurt Menschen haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die Moderation wird von Felix Wiegand gemacht, Arbeitskreis Kritische Geografie.
Ja, und dann kommen wir auch schon direkt, würde ich sagen, zum nächsten Thema, weil wir haben heute eine ganze Palette voller Themen. Diese Tagung beschäftigt sich ja nicht nur mit einem Thema, sondern, weil das so lustig ist, mit mehreren Themen und wir natürlich eine hohe Problematiken sich aufzeigt hier in Frankfurt, wo man wahrscheinlich sich wochenlang mit beschäftigen kann.
Ja, also Thema Nummer 2 wird sein ÖPNV, Ende eines Erfolgsmodells. Jetzt muss ich kurz überlegen, ÖPNV heißt öffentlicher Personennahverkehr.
Sehr gut.
Genau.
Hast du gut gesagt.
Ja, und der Ankündigungstext hierfür lautet, der ÖPNV wird in den Städten durch ständige Preiserhöhungen allmählich unbezahlbar. Auf dem Land durch Ausdünnung und Stilllegung schlichtweg unbrauchbar. Gibt es Alternativen, um das Erfolgsmodell ÖPNV wieder in Fahrt zu bringen?
Fragezeichen.
Jetzt hast du doch erstmal Musik. Ja, hallo, ihr seid immer noch beim ABS-Magazin, eurem Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, heute mit Steven und Andi. Und wir haben zu Gast Dominique Pauli, Fraktionsvorsitzende Linken im Römer. Und wir sprechen über eine Veranstaltung, die am Samstag stattfindet, kommunale Kürzungspolitik in Frankfurt-Rhein-Main. Eben haben wir schon über das erste Thema bezahlbares Wohnen zwischen Boom und Krise gesprochen. Und wie angekündigt, geht es jetzt weiter mit dem zweiten Thema, das an diesem Kongress behandelt wird, der öffentliche Personennahverkehr,
Ende eines Erfolgsmodells.
Erfolgsmodell.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Da hatte ich nämlich eben gerade noch mal kurz einen Einspieler gespielt, damit es nicht zu viel Gebabbel ist, sondern auch mal ein bisschen Musik.
Genau.
Wie man so auch schön auf Hessisch sagt. Und genau, und es geht hier jetzt um den ÖPNV. Und ja, der ÖPNV ist ja auch im Endeffekt ja nicht immer einfach zu regeln. Das wollte ich eigentlich auf eine ganz spezielle Frage eingehen, im speziellen Fall jetzt mal hier Frankfurter Raum zu sprechen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was dazu sagen.
Ja, in Frankfurt ist der öffentliche Personennahverkehr natürlich relativ gut ausgebaut im Vergleich zu vielen ländlichen Regionen, aber er ist unglaublich teuer. Ein Einzelfahrschein in Frankfurt kostet 2,75 Euro. Und wenn man dann weiß, dass jemand, der von Hartz IV leben muss, in seinem Hartz-Satz im Monat einen Betrag von 20,30 Euro für öffentlichen Personennahverkehr hat. Das heißt, er kann 3,5 Mal fahren und das halbe Mal nur noch hin und dann muss er bleiben, wo er ist, weil das Geld für die Rückfahrt nicht mehr reicht. Auch Menschen mit kleineren Einkommen, kleinen Renten, haben zunehmend Probleme, die hohen Ticketpreise zu bezahlen. Und sie steigen jedes Jahr mehr, wird nicht billiger und es zwingt viele Leute, genau darüber nachzudenken, wie mobil sie eigentlich noch sein können. Also dann legt man sich als im Vorort wohnender Mensch ein paar Termine von Arzt und Ämtern und so auf einen Tag, weil dann die Hin- und Rückfahrt sich wirklich lohnt. ÖPNV soll dazu da sein, den Menschen Mobilität zu ermöglichen und da ist mit den hohen Preisen einfach nicht zu machen. Das heißt, in Frankfurt müssen die Fahrpreise runter und zwar drastisch. Kurzfristig würde ich mir eine Halbierung vorstellen, langfristig Nulltarif. Wie genau das geht, was es da für Modelle sind, auch darüber wollen wir am Samstag diskutieren.
Genau, und wie du schon gesagt hast, vor allem gerade auf dem Land wird ja reduziert beim öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, da werden Linien ganz eingestellt oder es wird verdünnt. Die Leute kommen eigentlich gar nicht mehr. Also wenn jetzt ältere, vor allem ja ältere Menschen leben ja mehr auf dem Land und die kommen ja dann auch nicht mehr zu ihrem Arzt zum Beispiel oder müssen sonst wohin mal zum Einkaufen. Das wird alles schwieriger.
Das wird alles schwieriger und das ist nicht nur irgendwo in Nordhessen, sondern das ist auch, wenn man ein bisschen aus dem Großraum Frankfurt rausgeht. Wenn also in Ehlhalten wohnt oder in Niederjosbach, wird es schon schwierig, hin und wieder zurückzukommen. Ganz richtig.
Genau.
Also da ist auf alle Fälle ein Umdenken geboten, nämlich das Umdenken in der Hinsicht, dass das die Mobilität durch öffentlichen Personennahverkehr zur Daseinsvorsorge gehört und dass man das sicherstellen muss, egal ob in Niederjosbach oder in Frankfurt.
Genau, und wir hatten im Vorfeld auch im Gespräch, hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen und haben uns über den Frankfurter Westen, sag ich mal, etwas ausgelassen. Und zwar gab es im Frühjahr gab es eine Ausschreibung oder im letzten Jahr gab es eine Ausschreibung über die Buslinien im Frankfurter Westen. Da gab es früher das Unternehmen ICB, das ist die Abkürzung für Intercity Bus GmbH ist, die damals alle Linien, also ab 50er Linien ungefähr befahren hat und mittlerweile aber die DB Busverkehr Hessen GmbH jetzt die Aufträge übernommen hat und vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen.
Ja, das ist ja ziemlich schlimm gelaufen oder ziemlich schlecht gelaufen am Anfang. Das neue Unternehmen hatte weder ausgebildete Fahrer noch ortskundige Begleiter. Es kam vor, dass die Passagiere gefragt wurden, wo der Bus hinhalten soll, dass man mit dem Stadtplan gefahren ist. Und die Frage, warum die Deutsche Bahn, also die Busunternehmen der Deutschen Bahn billiger sein konnte als die ICB, die ja eh schon niedrige Löhne zahlt und ziemlich preiswert ist, muss man sich halt überlegen, dass ein großer Konzern ganz andere Konditionen und Möglichkeiten hat als so ein eigentlich kommunales Unternehmen oder zumindest mal eine Tochter davon. Mittlerweile hat die Stadt Frankfurt da zurückgerudert. Auch unter der Hinsicht oder unter dem Hinblick, dass eine Konzentration auf ganz wenige Unternehmer auf die Dauer die Fahrpreise wahrscheinlich noch weiter und ins Unermessliche steigen lässt. Denn vor Jahren, als dieser Privatisierungswahn anfing, hatten wir viele verschiedene kleine private Unternehmen. Viele davon sind mittlerweile weggefallen, sind auch in Konkurs gegangen, es hat sich nicht mehr rentiert. Und wenn dann nur noch 2, 3 große übrig bleiben, die alles unter sich ausmachen, wird das für den Nutzer des ÖPNV sicher auf die Dauer teuer und schlechter.
Ja, dann würde ich doch mal gerne wissen, du hattest es ja auch schon mal angesprochen, welche Alternativmöglichkeiten es auch dazu gäbe, zu diesen Privatisierungen und ständig steigenden Fahrpreisen. Gibt es denn dort auch, also zu diesen Alternativen vielleicht auch schon Beispiele? Gibt es schon Erfahrungen, was passieren würde, wenn man Fahrpreise senkt oder den öffentlichen Nahverkehr zum Nulltarif anbieten würde?
Also man muss mal erstmal sich grob darauf verständigen, dass öffentlicher Personennahverkehr Die ideale Fortbewegungsmöglichkeit ist in dicht besiedelten Gegenden, also damit meine ich jetzt Europa und nicht nur Stadt und Land, dass es sicher ist, dass es nachhaltig ist, dass es umweltbewusst ist und dass es machbar ist. So, wenn man sich darauf verständigt hat, dass das ein ganz wichtiger Moment des Lebens ist, dann muss man sich natürlich überlegen, wie organisiere ich das am besten und wie finanziere ich das am besten. Das Angebot muss so sein, dass man Tag und Nacht immer hin und zurückkommt, egal wo man losfährt, wo man hin will. Und es muss bezahlbar sein. Und im Moment ist es so, dass der Nutzer, wenn er einsteigt, seinen Fahrpreis zahlt oder in Form einer Jahreskarte, es also nur die Leute zahlen, die ihn nutzen. Es gibt Modelle, die sagen, dass der ÖPNV allen zugutekommt, weil er zum Beispiel Individualverkehr mit seinen Nachteilen reduziert. Und deshalb sollten auch alle einzahlen. Also es gibt in Erfurt zum Beispiel, wurde eine Machbarkeitsstudie dazu erstellt. Soviel ich weiß, in Tallinn ist es schon so, dass man einfach überlegt, ob unterm Strich, wenn man sagt, man finanziert das anders, also die Benutzung ist erstmal kostenlos, man finanziert es entweder über ein Umlagemodell oder über irgendein Abgabemodell, dass das einmal die Nutzungszahlen deutlich erhöhen würde. Und dass es auch die Belastung durch den Individualverkehr mit Feinstaub und allem, was noch damit zusammenhängt, reduzieren würde. Darüber wollen wir sprechen am Samstag und hoffen, dass da auch noch ein paar gute Ideen zusammenkommen. Mhm. Und wenn wir immer sagen, vom Samstag, ergänze ich doch gerne nochmal 11 bis 18 Uhr Bürgerhaus Bockenheim.
Und bei diesem Thema, wen habt ihr denn dort eingeladen für die Diskussion?
Also freue mich sehr, dass er kommt. Das ist der Dr. Volker Röske, Publizist und bei Attac, und der Wilfried Straub, Pro Bahn, der also sich schon viele Jahre darum kümmert, den öffentlichen Personennahverkehr von der Sicht des Kunden aus zu beurteilen. Moderation macht der Achim Lotz, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für dieses Thema in unserer Landtagsfraktion in Wiesbaden.
Vielleicht kommen wir direkt auch schon zum nächsten Thema.
Mhm, genau, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und ja, die Zeit, die rennt.
Ja, bleibt
also Thema Nummer 3 wird sein: Kunde, Patient trifft Kaufhaus, Klinikum. Das Gesundheitswesen ist zu einem profitablen Geschäftsmodell geworden. Welche Kämpfe gibt es dagegen? Und wie kann eine solidarische Form der medizinischen Versorgung jenseits von Profitgier und Zweiklassenmedizin aussehen?
Genau, und da hatten wir auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber diskutiert. Da hast du so ein bisschen erzählt über das Klinikum Höchste und aber auch so ein bisschen über die aktuelle Lage, wie das Gesundheitssystem aussieht.
Also die aktuelle Lage ist leider so, dass die Krankenhäuser für die Patienten, die sie behandeln, nur Fallpauschalen bekommen. Also nicht der reale Aufwand refinanziert wird, sondern Pauschale pro Krankheitsbild. Wenn man dann natürlich pro Krankheitsbild einen jungen, fitten Menschen hat, der schnell wieder gesund und draußen ist, fallen für das Klinikum ganz andere Kosten an, als wenn es vielleicht ein älterer, nicht mehr ganz so fitter Mensch ist, der etwas länger braucht, wieder gesund zu werden. Also kurz gesagt, die Krankenhäuser sind in unserem Gesundheitssystem chronisch und strukturell unterfinanziert, können also überhaupt nicht wirtschaftlich erfolgversprechend arbeiten, was dazu führt, dass immer mehr Krankenhäuser defizitär sind und dass sich die kommunalen Träger von ihren Krankenhäusern trennen, dass immer mehr privatisiert werden. Und egal, wo privatisiert wurde, es gab immer schlechtere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter hinterher, es gab Personalknappheit und auch durchaus immer schlechtere Qualitätsangebote für die Patientinnen und Patienten. In Frankfurt haben wir noch ein kommunales Krankenhaus, das ist in Höchst. Das soll jetzt in einer Kooperation mit den Main-Taunus-Kliniken wirtschaftlicher aufgestellt werden. Diese Wirtschaftlichkeit hat eine große Unternehmensberatung der Stadt Frankfurt vorgerechnet und hat eine Roadmap dazu geschrieben. Und auch da heißen die Instrumentarien Personalabbau, Outsourcing und. Also immer das Gleiche. Ich denke, Hauptthema dieses Workshops ist, dass ganz besonders die Gesundheitsversorgung eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, dass kommunale Krankenhäuser wichtig sind, weil die alles anbieten, nicht nur wie private Rosinenpickerei betreiben und sich die attraktiven Fälle, die viel Geld bringen, raussuchen, sondern eben alles anbieten. Und dass man eben diskutieren will, wie man Gegenstrategien gegen diesen Privatisierungswahn im Krankenhauswesen aufstellen kann.
Das heißt also, Wirtschaftlichkeit ist einfach ein Grundproblem, wenn man über Gesundheitsvorsorge spricht, weil Gesundheit eben ja ein ich will fast sagen, ein Rechtsgut sein sollte. Also dass es einfach klar ist, dass man die Gesundheitsversorgung bekommt, wenn man sie braucht. Und das sei also wie du sagst, eine kommunale Aufgabe. Wenn das eine kommunale Aufgabe ist, stellt sich natürlich die Frage nach der Finanzierung und nach den Kosten für so etwas. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht hast du Zahlen dazu, was sowas kostet, vielleicht auch nicht, aber wie ließe sich denn sowas denken? Also heißt das, das wäre dann steuerfinanziert oder kommt das aus dem Stadthaushalt oder wie sieht das aus?
Also ein kommunales Klinikum, in Frankfurt jetzt das Krankenhaus Höchst, wird natürlich aus dem Stadthaushalt eigentlich finanziert. Es ist jetzt ein bisschen anders, weil es eine andere Rechtskonstruktion ist, aber im Prinzip läuft es darauf hinaus. Und da habe ich gerne ein paar Vergleichszahlen, die ich mal darlegen möchte. Im Moment haben wir in Höchst ein Hochhaus aus den 60er Jahren, das Unmengen an Geld verbraucht für Strom, Gas, Energiekosten eben. In diesem Zustand macht dieses Krankenhaus natürlich ein ganz hohes Defizit. Das ist zwischen 8 und 11 Millionen. Es ist jetzt ein Neubau geplant, der auch angegangen wird. Und man hat mal runtergerechnet, wenn der Neubau steht und alles optimal läuft, wird es sich auf ein jährliches Defizit von 4 bis 6 Millionen runterrechnen. Und ich würde das auch nicht als Defizit eigentlich bezeichnen, sondern das kostet uns 4 bis 6 Millionen jedes Jahr. So, da mault die Frankfurter Mehrheitspolitik, das ist zu viel. Auf der anderen Seite gibt sie ohne zu maulen jedes Jahr über 60 Millionen für die städtischen Bühnen aus, also Oper und Theater. Und da ist sind nur die beiden gemeint, ist noch kein Musanturm oder Ähnliches drin. Finde ich prima, Kultur genauso wichtig wie Gesundheit. Ich will das nicht gegeneinander aufrechnen. Aber warum wird dann bei einem Defizit von 4 bis 6 Millionen das so viele Zehntausende Menschen jedes Jahr gesund macht, warum muss ich das rechnen und das andere nicht? Das kann man eigentlich nur so fordern, wenn man Gesundheit als Ware bezeichnet. Aber Gesundheit ist keine Ware. Das darf kein Gegenstand von irgendwelchen kaufmännischen und handelsfähigen Umständen sein. Gesundheit ist das, was, also die Gesundheitsfürsorge ist das, was jedem Menschen zusteht. Und dafür muss eine Kommune dann eben auch Geld ausgeben. Und Stadt Frankfurt kann es sich leisten.
Du hast ja im Vorfeld ja schon erzählt von dem Überschuss, was ja die Stadt Frankfurt was sie jährlich macht. Erzähl doch mal kurz.
Ja, wir haben ja im Vorfeld, ich habe die beiden Moderatoren mal gefragt, ob sie glauben, dass die Stadt einen Überschuss oder ein Defizit gemacht hat. Sie haben zu Recht gesagt Überschuss, aber haben es viel zu niedrig angesetzt. Also der Überschuss der Stadt Frankfurt im Jahr 2014 war weit über 200 Millionen Euro.
Ja, das war eine ganz kurze musikalische Unterbrechung, die wir jetzt nochmal eingebaut haben, bevor wir schon wieder zum nächsten Thema kommen, zum nächsten Themenblock unserer heutigen Sendung, in der es um die Veranstaltung Kommunale Kürzungspolitik in Frankfurt-Rhein-Main geht, die am nächsten Samstag stattfindet. Und ja, zu Gast bei uns weiterhin Dominique Pauli von der Linken im Römer, die das Ganze mit veranstaltet. Und wir kommen jetzt zu dem letzten Punkt dieser Veranstaltung. Der steht unter dem Titel Schule kaputt, Schwimmbad weg, Bücherei geschlossen. Bröckelnde, verfallende oder gar geschlossene kommunale Einrichtungen beeinträchtigen den Alltag spürbar. Vor allem Kinder aus einkommensschwachen Haushalten werden immer mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung genommen. Wie lässt sich dieser Kahlschlag in der Kommune verhindern?
Ja, und dann magst du auch vielleicht einfach da nochmal kurz über die aktuelle Lage reden. Wie sieht es denn aus überhaupt in unserer Stadt und auch vielleicht auch im Umland?
Ja, dazu muss ich sagen, ich habe ja eben schon gesagt, dass die Stadt Frankfurt das letzte Haushaltsjahr mit über 200 Millionen Euro Überschuss abgeschlossen hat. Das sieht natürlich bei Umlandgemeinden ganz anders aus. Die sind streckenweise unter dem sogenannten kommunalen Schutzschirm, also von der Schuldenbremse direkt bedroht und haben kaum Geld, die Pflichtaufgaben zu stemmen. Was wir in diesem Workshop unter anderem auch diskutieren wollen, ist, dass egal wie die Haushaltslage ist, ob reiche Stadt, arme Stadt, dieselben Sparmechanismen immer greifen. Ein Beispiel, die Stadt Frankfurt, trotz 200 Millionen Euro Überschuss, hat letztes Jahr seit vielen Jahren ihre Musikschule zum Beispiel nicht mehr ordentlich refinanziert, also die steigenden Kosten nicht aufgefangen, sodass die Musikschule gerade in den Außenbezirken der Stadt Frankfurt, Fechenheim, Salzheim, ihr Angebot reduzieren musste. Das ist eigentlich etwas, was man erstmal nur in einer armen Kommune vermuten würde, aber auch bei der Stadt Frankfurt finden solche Kürzungen statt. Das heißt, letzten Endes ist da der politische Wille ausschlaggebend und wie wir da den politischen Willen auf Vordermann bringen können, das wollen wir in diesem Workshop diskutieren.
Genau, und da kannst du vielleicht direkt auch schon darauf eingehen, was gibt es für Lösungsvorschläge und wen habt ihr eingeladen?
Also Lösungsvorschläge wollen wir ja unter anderem auch in diesem Workshop erarbeiten. Aber natürlich steht da einfach die ausreichende Finanzierung der Kommunen. Die Städte und Gemeinden haben immer mehr Aufgaben, zum Beispiel durch den Pflichtanspruch, den Kita-Bau, ohne dass sie ausreichend refinanziert werden. Die genaue Lage der kommunalen Finanzen wird uns vom DGB, der Kai Alker-Wolf, nochmal darlegen, und die Janine Wissler wird uns in dieser Zusammenhang nochmal gesamthessisch einen Überblick geben. Aufgrund dieser Basis wollen wir dann ganz kreativ in diesem Workshop Gegenstrategien entwickeln. Teilnehmen wird die Hanna Hecker von der Kritischen Geografie in Frankfurt, ein Stadtverordneter aus Rüsselsheim von der Linken, das ist der Heinz-Jürgen Krug. Der Bernd Hausmann ist Stadtverordneter in Hofheim am Taunus, auch von der Linken. Der Jochen Dohn ist der Fraktionsvorsitzende der Alternativen Linke in Hanau. Und dabei wird auch noch sein der Herbert Storn von der GEW Frankfurt. Die Moderation wird Ronja Stieb vom Arbeitskreis Kritische Geografie machen.
GEW, also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ja. Also auch jemand vom Fach dabei, der dann auch mit euch dort mit sehr viel Wissen dann auch diskutieren wird, wie das Ganze aussieht. Und uns ist gerade aufgefallen, wir haben ja ein Thema übersehen. Es gibt ja noch ein letztes. Ich lese das einfach auch nochmal vor. Und zwar ist der letzte Punkt dann auch nochmal Sparen auf Kosten der Beschäftigten. Mit dem Text dazu, um die hehren Ziele schwarze Null, Schuldenbremse, Schutzschirm zu erreichen, soll der Posten Personalkosten im öffentlichen Dienst das große Sparschwein sein. Was tun gegen Nullrunden, Abgruppierung, Arbeitsverdichtung, Personalabbau, Outsourcing, Befristung? Das hört sich ja jetzt so an, als sei das nochmal auch so eine Zusammenführung letztendlich, denn diese ganze Sparpolitik wirkt sich letztendlich ja auch auf die Arbeitnehmerinnen aus, die darunter leiden. Ist das auch so angedacht, dass dieser Workshop am Ende nochmal dieses globale Thema Arbeit dann aufgreift, das auch alle betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Wenn jahrelang, also in Frankfurt ist die Sozialarbeit ziemlich an private Träger ausgegliedert. Das ist jetzt CBF oder Johanniter oder andere. Die sind seit Jahren nicht mehr ordentlich refinanziert worden, was zur Auswirkung hat, dass die Beschäftigten entweder eine Arbeitsverdichtung hinnehmen mussten, Angebote gekürzt wurden oder schlechter bezahlt wurden. Deshalb haben wir da, Gott sei Dank, als Referentinnen Anja Golder vom Netzwerk Soziale Arbeit, den Andreas Heimann von Verdi Frankfurt und den Harald Reutershahn vom CBF, das ist der Club Behinderter und ihrer Freunde, die uns da ausgiebig drüber informieren werden, was für negative Auswirkungen dieser Sparwahn hat. Ansonsten, glaube ich, war der Text, den du vorgelesen hast, selbsterklärend.
Das denke ich auch, ja. Genau. Ja, jetzt sind wir in ganz kurzer Zeit durchgeeilt.
Genau, vielleicht sagst du nochmal einfach zum Schluss, wann was stattfindet, also einfach nochmal die Eckdaten einfach nur.
Also wir fangen von 11 Uhr bis 12.30 Uhr an mit einem Auftakt im Plenum. Die Einführungsdebatte und die Impulsreferate. Von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr wollen wir alle zusammen Mittagessen. Da gibt es ein Angebot, ein kostenloses Angebot vor Ort. Von 13.30 Uhr bis 15 Uhr ist die Workshop-Phase. 15 Uhr bis 15.30 Uhr nochmal Kaffee und Kuchen, auch alle zusammen, auch kostenloses Angebot. Von 15.30 Uhr bis 17 Uhr die Fortsetzung der Workshops. Und dann von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr nochmal das Abschlussplenum.
Also es wird nicht nur gebabbelt, es wird auch was gegessen.
Ja.
Genau, das Ganze findet statt am Samstag, den 17. Oktober im Bürgerhaus Bockenheim in der Schwelmerstraße 28.
Und jetzt zum Schluss hast du noch uns deinen Wunsch angetragen. Jetzt erzähl doch, was du genau...
Noch ein Veranstaltungshinweis zum Schluss. Das Griechenland-Solidaritätskomitee Frankfurt-Rhein-Main und der Verein griechischer Eltern Frankfurt laden ein zu einem Benefizkonzert. Und zwar eine Hommage zum 90. Geburtstag von Mikis Theodorakis. 25. Oktober 2015 um 18 Uhr im Titusforum Nordwestzentrum Frankfurt. Die Eintrittspreise betragen 10 und ermäßigt 5 Euro. Und das Geld, was da eingenommen wird, geht an soziale Selbsthilfeprojekte in Griechenland. Ist eine tolle Sache, super Musik. Und es wäre sehr schön, wenn sich ganz viele Menschen solidarisch mit Griechenland zeigen und zu diesem Konzert kommen.
Ja, dann wir bedanken uns bei dir. Das waren jetzt geschlagene fast 40 Minuten Gespräch über die über kommunale Kürzungspolitik.
Ja, das schon fast wieder vergessen.
Dankeschön für den Hinweis. Ja,
haben wir ja nur 40 Minuten drüber gebabbelt.
Ja, genau.
haben wir auch schon mal wieder vergessen.
Ja, hier ist ganz schön klein, gell? So, und wir gehen auch schon. Danke dir übrigens erst nochmal.
Vielen Dank.
Und Dominique Pauli war das übrigens hier am Apparat sozusagen, also am Mikrofonapparat. Und Fraktionsvorsitzende aus dem auf dem Frankfurter Römer der Linken und auch Dieter Strock ist hier der Vorsitzende der Rosa Luxemburg Stiftung Hessen und sitzt hier dabei mit uns im Studio und schaut die ganze Zeit zu. Aber wir gehen jetzt direkt über in ein anderes Thema und reisen von Frankfurt zur kommunalen Kürzungspolitik nach Ankara. Da gab es letztens jetzt einen verheerenden Anschlag.
Genau, da gab es ja diesen Bombenanschlag auf eine Demonstration, eine Friedensdemonstration, die dort stattgefunden hat, wo scheinbar zwei Selbstmordattentäter Bomben gezündet haben in der Menschenmenge und es sind weit über 100 Menschen getötet worden. Und wir haben dazu jetzt nicht selbst vorbereitet, sondern Andi hat da einen Beitrag rausgesucht von einem anderen freien Radiosender.
Genau, das ist eine Übernahme vom Radio Z, ein lokales freies Radio aus Nürnberg. Und wir werden uns hier mit den Hintergründen, oder hier geht es um die Hintergründe des Anschlages. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Herr Schaller, in der Vergangenheit in der Türkischen Republik waren auch verschiedene Massakern, wo viele Menschen umgekommen sind. Auch in naher Vergangenheit waren verschiedene Bombenanschläge gegen verschiedene Veranstaltungen. Und auch in Suruç sind junge Menschen, die zum Kobani gehen wollten, ist auch ein Bombenanschlag verübt worden. Dadurch sind 33 Menschen umgekommen. Danach sind auch in HDP Kundgebungen Bomben hochgegangen und sind mehrere Menschen umgekommen. Aber gestern war der schwerste und der größte Attentat der Republik. Was können wir überhaupt nach diesem Attentat sagen und wie kann man das beurteilen?
Wir haben es, wie Sie selbst sagten, mit dem größten Attentat in der Geschichte der Türkei zu tun. Dieser Attentat ist zunächst einmal für die gesamte Türkei ein großer Schlag und es ist ein Schlag praktisch gegen die gesamte Opposition. Die türkische Regierung, die von Erdogan eingesetzt wurde, der mit einem zunehmend totalitären Präsidialsystem regiert, versucht, das Attentat in die Schuhe derjenigen zu schieben, die diese Demonstration organisiert haben. Es handelt sich dabei gerade um die Opposition, die sich für den Frieden und für eine Demokratisierung des Landes einsetzt. Dieses Attentat richtet sich praktisch gegen alle Friedliebenden und gegen die demokratischen Kräfte der Türkei. Insofern ist es ganz klar, wer der Nutznießer dieses Attentats ist. Das ist mit Sicherheit Erdogan selbst und die regierende AKP, die praktisch mit diesem Attentat und mit einem schmutzigen Krieg nach den letzten Wahlen versucht, die Opposition unter die Wahlhürde zu schieben. Und es sollen möglichst keine kritischen Stimmen auf die Straße gehen. Es handelt sich dabei um ein Attentat, welches praktisch die Opposition in die Knie zwingen will.
Sie haben vorhin angedeutet, nach den Wahlen in der Türkei war die Mehrheit der AKP ist gesunken und die konnten nicht allein regieren. Und da brauchte die Türkei eine Koalition. Und Koalition ist auch nicht geschaffen worden. Und auch durch den Erdogan, so wird auch gesagt, dass es durch den Erdogan verhindert worden ist. Aber diese Regierung, die jetzt momentan gebildet ist, man behauptet, dass es keine Erdogan-Regierung und keine AKP-Regierung ist, sondern eine Regierung, die für Wahlen zuständig ist und bis zum Wahlen an der Macht bleibt. Ist es überhaupt eine AKP-Regierung, die noch an der Macht ist?
Es ist eine AKP-Regierung, aber die AKP selbst ist auch eine, inzwischen handelt es sich bei der AKP nicht um eine demokratische Partei, sondern um eine Partei, die mit einer totalitären Stimmung gegen die gesamte Opposition gerichtet wird und um den Führer Erdogan herum sich gruppiert. Es ist eine totalitäre Partei. Die gegenwärtige Regierung ist keine Wahlregierung, wie behauptet wird, sondern es ist eine Regierung, die auf der Grundlage der Verletzung der bestehenden Verfassung von Erdogan eingesetzt wurde. Es handelt sich im Grunde genommen um eine Putschregierung, die Verfassung praktisch verletzt und allein und einzig Erdogan untersteht. Das wird auch von der gesamten Opposition in der Türkei, die immerhin 60% der Stimmen in der Türkei ausmacht, genauso gesehen und bezeichnet.
Die ganzen Attentäter, die auch in Vergangenheit, in näheres Vergangenheit verübt worden sind, sowohl in Suruç als auch in Diyarbakır und auch in diesem bei diesen Wahlvorbereitungen an dem HDP Gebäuden verübt worden sind, sind nicht erklärt worden. Die Hintermänner sind nicht erfasst worden. Meinen Sie, diese Attentat, die jetzt der größte Attentat bezeichnet wird, wer das überhaupt verübt hat oder wer das geplant hat, das wird, meinen Sie, wird das überhaupt jeweils nachkommen und auch erklärt werden?
Also wir haben es mit Attentätern zu tun, ja, zum Beispiel in Suruç, die interessanterweise von der türkischen Polizei gesucht wurden, nach Syrien in die Ausbildung bei der IS gegangen sind, zurückgekommen sind, kurz vor dem Attentat zum Beispiel in Diyarbakır festgenommen wurden, also in einem Hotel durchsucht wurden und dann laufen gelassen worden sind. Insofern kommt es für mich nicht darauf an, wer die Attentäter genau waren. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um islamistische Bombenleger handeln wird, was womöglich auch nachzuweisen sein wird, sondern es kommt auch darauf an, wem diese Attentate nützen und wer die Drahtzieher sind. Die Türkei unter Erdogan hat in den syrischen Krieg massiv interveniert, hat die Islamisten dort mit Waffen beliefert. Das ist alles inzwischen nachgewiesen und ein Teil dieser Islamisten ist auch vom Geheimdienst direkt beliefert worden. Alle diejenigen Versuche, die das offenlegen wollten, sind mit einem beispiellosen Vorgang gegen die Justiz, gegen die Polizei gestoppt worden. Ich gehe davon aus, dass in diesem Dunstfeld praktisch, was mit dem türkischen Geheimdienst zusammenarbeitet, der Attentäter irgendwie verortet werden kann. Worauf es aber ankommt, ist meiner Ansicht nach Folgendes, nämlich die Regierung erzeugt seit längerem in der Türkei eine Atmosphäre, in der praktisch die gesamten Oppositionellen von Menschen in Feinde verwandelt werden, die es zu vernichten gelte. Das ist auch die Sprache, die praktisch Erdogan spricht, die Davutoğlu spricht, die gesamte AKP spricht. Und damit haben wir es mit einer Entmenschlichung praktisch der gesamten Opposition zu tun, die dadurch der Vernichtung preisgegeben wird. Und das schafft für mich die politische Verantwortung der AKP-Regierung und Erdogans, dass die letztendlich meiner Ansicht nach für diesen Attentat auch verantwortlich sind, weil sie genau diese Stimmung erzeugen.
Nach dem Attentat hat der Innenminister eine Pressekonferenz gemacht und ein Journalist hat gefragt, ob die Regierung da zuständig ist, ob der zurücktreten würde. Und der Innenminister hat nach dieser Frage beantwortet, dass der von dem Rücktritt überhaupt nicht spricht, sondern keinen Sicherheitsmangel gab, weil die Sicherheit nur an diesem Versammlungsort, wo die Kundgebung stattfinden soll, gelten sollte. Und die Frage kommt natürlich vor, und was macht überhaupt die türkische Geheimdienst in dieser Zwischenzeit? Auch in Vergangenheit sind verschiedene Attentate stattgefunden, auch bei diesem Bergbauunglück, da ist niemand von den Verantwortlichen zurückgetreten. Ist das überhaupt ein mentales Problem bei den türkischen Regierungen?
Also wir haben es bei der AKP inzwischen praktisch mit dem Verständnis, mit der Auffassung zu tun, die Erdogan und die erste Clique praktisch dieser Partei immer vertreten sind. Die kommen daraus. Es handelt sich dabei um eine islamistische Bewegung, die ein islamistisch-faschistisches Regierungsverständnis innehat. Dieses Verständnis geht davon aus, dass sie den Auftrag eigentlich nicht vom Volk bekommen und sich demokratisch zu verantworten haben, sondern dass sie von Gott beauftragte, eingesetzte sozusagen Herrscher sind, denen gegenüber eine oppositionelle Stimme nicht zu dulden ist. Und dieses Verständnis praktisch sorgt dafür, dass kein Rücktritt zustande kommt, obwohl in den letzten Jahren in der Türkei immer wieder Ereignisse stattfinden mit Verantwortung der Regierung, die in einem demokratischen Land sofort den Rücktritt des gesamten Kabinetts zur Folge hätten. Was mich in diesem Zusammenhang natürlich auch beunruhigt und was ich für ein politisches Skandal finde, ist, dass Erdogan, der in der Türkei totalitär mit einem Putsch praktisch eine Regierung nach seinem Willen gebildet hat, obwohl er gar keine Mehrheit hat, also die Demokratie und die Verfassung offensichtlich verletzt hat, dass so einer nach Brüssel eingeladen wird und mit dem praktisch über den Ausverkauf der Flüchtlinge verhandelt wird. Das ist für mich eines der größten politischen Skandale der Gegenwart. Das stärkt Erdogan, der solchen Attentaten versucht, die Opposition praktisch in die Knie zu zwingen, um seine Macht zu erhalten.
Und meinen Sie, nach diesem, oder Erdogan nach Brüssel gekommen ist, auch mit diesem Europäischen Unionsregierungen zusammenkam und zu diesen Flüchtlingen damit ein Damm irgendwie anschafft, dass die Flüchtlinge nicht nach Europa kommen, dass die europäischen Länder, egal was der Erdogan und seine Regierung macht oder in Zukunft macht, Augen zudrückt?
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir es hier wieder mit einem Beispiel eines bekannten sozusagen Menschenrechtsimperialismus zu tun haben. Nämlich egal, welche Form terroristischer Herrschaft die Diktatoren in anderen Kontinenten ausüben, Hauptsache es nutzt der EU, dann setzt man sich mit ihnen zusammen und hofiert sie wie höchste sozusagen Staatsmänner. Genau diese Behandlung hat man auch Erdogan praktisch in Brüssel genießen lassen, was er natürlich in der Türkei als Akzeptanz durch die europäischen Regierungen verkauft hat, was seine Position wiederum gestärkt hat. Aber die Gespräche handelten sich ja letztendlich lediglich um ein schmutziges Geschäft, nämlich Erdogan Geld zur Verfügung dafür zu stellen, dass er die Grenzen dicht macht und möglichst keine Flüchtlinge Richtung Europa schickt und diejenigen, die gekommen sind, möglichst wieder zurücknimmt, abnimmt. Das ist ein schmutziges Geschäft. Das wird erkauft praktisch auf der Grundlage eines diktatorialen Regimes in der Türkei, welches die Opposition dort brutal unterdrückt, auch mit diesen Mitteln des Attentats inzwischen. Eine Regierung hat die Verantwortung der Lebenssicherheit der Menschen. Das ist praktisch die einzige Berechtigung des staatlichen Gewaltmonopols. Und in der Türkei wird aber dieses staatliche Gewaltmonopol dafür eingesetzt, zum Beispiel einen Tag vor diesem Attentat eine Demonstration, eine Kundgebung eines Mafiabosses zu schützen, der dazu aufruft, dass in der Türkei die Flüsse mit dem Blut der Opposition zu füllen seien, und zur Wahl von Erdogan aufruft. Diese Demonstration wird inzwischen von der Staatsgewalt geschützt, aber sogar nach einem Attentat, wie gestern es passiert ist, greift die Polizei diejenigen an, die gerade versuchen, ihre Toten und Verletzten zu versorgen.
Und der letzte Frage vielleicht, der Davutoğlu, der jetzige Ministerpräsident, wollte mit den verschiedenen Parteien treffen und mit denen zu diesem Thema ein gemeinschaftliches Bild zu zeigen. Aber der hat nur zwei Parteien genannt, nämlich die Nationalistische Partei MHP und die Sozialdemokratische Partei CHP. Aber mit diesem HDP, mit dem Selahattin Demirtas, wollte er nicht treffen. Ist es eine Politik, die Spaltungspolitik, die schon lange machen, einen Teil von diesem Politik?
Die AKP setzt auf ständige Spannung in der Gesellschaft und auf eine Polarisierung der Gesellschaft. Vor allem vor den letzten Wahlen haben sie damit angefangen, die HDP praktisch zu einem Teufel auszumachen. Normalen, gegen den alle Gottesfürchtigen zu kämpfen hätten. Und diese Politik wird fortgesetzt. In den deutschen Medien beobachte ich, dass da ständig von der HDP auch als einer pro-kurdischen, als einer kurdischen Partei die Rede ist. Nein, wir wissen, dass die HDP inzwischen sich für eine friedliche Lösung der kurdischen Frage einsetzt. Das ist eine der zentralen Forderungen. Aber es handelt sich dabei um eine Friedenspartei, die von verschiedenen oppositionellen Kräften in der Türkei unterstützt wird. Diese Partei soll möglichst zum Schweigen gebracht werden, weil eben der von Erdogan erklärte Krieg, der bis zur Vernichtung, wie er sagt, des letzten Terroristen auf türkischem Boden gehen soll, nicht gefährdet werden soll. Wobei er unter den Begriff des Terrorismus so weit ausgeweitet hat, praktisch gummihaft, dass darunter eben auch die Wähler der HDP, darunter auch diejenigen zählen, die Frieden schreien. Also gegen diese Demonstration, die gestern in Ankara sich für eine friedliche Lösung einsetzen wollte, gab es auch im Vorfeld von Seiten der AKP-Medien und der AKP-Politiker eine Hetze, sie würden letztendlich den Terrorismus unterstützen wollen. Ich meine, dass Erdogan praktisch die Türkei auf eine Messerspitze gebracht hat, dass die Gesellschaft ihre letzten zivilisatorischen Errungenschaften praktisch mobilisieren muss, um einen drohenden großen Bürgerkrieg zu verhindern.
Ich möchte natürlich zu den Wahlen kurz was sagen. Unter diesen Bedingungen, wo Attentate stattfinden und die Kundgebungen unsicher sind, wo der Staat nicht mehr in der Lage ist, die ganze Sicherheit zu schaffen, meinen Sie überhaupt, dass am 1. November die Wahlen in der Türkei überhaupt so, wie man es möchte, demokratisch stattfindet?
Wir wissen, dass praktisch Erdogan, also das totalitäre Palastregime in der Türkei, das sich de facto zu einem Präsidialregime unter der Verletzung der Verfassung erklärt hat, dass die es gern hätten, wenn die Wahlen natürlich abgesagt werden, dann kann er dieses verfassungsverletzende Regime fortsetzen. Insofern kann ich nicht genau sagen, ob die Wahlen überhaupt stattfinden werden oder nicht. Es sieht so aus, dass sie stattfinden können, aber die Entwicklungen in der Türkei sind inzwischen so weit, dass wir nicht wissen können, wann, wo, wie praktisch mit Attentaten und mit den Mitteln des schmutzigen Krieges, der psychologischen Kriegsführung versucht wird, jeglichen demokratischen Schritt zu verhindern. Insofern hoffen wir, dass diese Wahlen stattfinden und dass die AKP eventuell noch einmal erlebt, dass in der Türkei die demokratischen Kräfte doch eine andere Richtung des Landes sich wünschen. Aber auch dann, die Sorge ja enorm verbreitet, dass die AKP die Macht ohne einen Bürgerkrieg nicht abgeben wird. Diese Sorge ist praktisch auf der Seite der Opposition eine alltägliche und nach dem Attentat ist die noch größer geworden.
Professor Dr. Gazi Çağlar, danke schön für die Zeit, dass Sie für uns genommen haben und danke schön für dieses Interview.
Ich danke Ihnen.
Ja, das war eine Übernahme von Radio Z aus Nürnberg, dem nicht kommerziellen Radio vor Ort, auch zu finden auf freie-radios.net.
Ja, da könnt ihr auch mal reinschauen und reinhören mit vielen interessanten Beiträgen auch von anderen freien Radiosendern. Ja, vor diesem Thema haben wir heute noch gesprochen über kommunale Kürzungspolitik in Frankfurt und Rhein-Main und hatten zu Gast Dominique Pauli, Fraktionsvorsitzende von der Linken im Römer, und wir haben mit ihr gesprochen über die Veranstaltung am Samstag, 17. Oktober 2015. Ihr könnt natürlich wie immer in kurzer Zeit von wenigen Tagen auf unserer Internetseite www.absmagazin.de die heutige Sendung auch nachhören und gerne weiter teilen, damit
genau
mehr Leute Bescheid wissen,
genau,
was und in Frankfurt so geht.
Und jetzt kommen wir auch schon direkt schon zum Ende und wir verabschieden uns, mein werter Kollege Steven, wir verabschieden uns am Mikrofon, war für euch der Andi.
Und der Steven, ja. Und
genau,
hört nächste Woche wieder rein, Mittwoch 16 Uhr, wenn es wieder heißt,
das
ABS-Magazin.
Genau, so sieht es nämlich aus. Tang, tang, bäblem, schump, schump.
ABS Magazin. ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.